Was wir nicht brauchen, ist ein dunkler Raum, in dem Beamte tun und lassen können, was sie wollen. Wenn man jetzt das IFG abschafft, was soll das denn?
Plaudern mit Patsch. Wir schauen in die Akten von spannenden und spektakulären Fällen. Liebe IFG-Fans, da haut Schwarz-Rot so einen Kracher raus, im negativen Sinn, und Christoph ist nicht in Berlin. Vielmehr sitzt er gerade in einem Zimmer in Brüssel, das ihm netterweise eine Landesvertretung zur Verfügung gestellt hat. Leider ist der Sound und auch der Internetempfang dort sehr, sehr schlecht. Ihr werdet es merken, die Episode klingt heute anders als sonst. Ich hoffe, ihr versteht Christoph trotzdem. Sollte euch der Klang auf den Keks gehen, dann wechselt einfach rüber zu YouTube, ist in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr das Ganze auch mit Untertitel verfolgen. Das IFG war uns aber so wichtig, dass wir nicht bis zu Christophs Rückkehr warten wollten.
Moin Christoph.
Moin Steffi.
Du siehst heute ganz anders aus. Du sitzt wieder woanders heute, ne?
Ich sitze heute in Brüssel, dankenswerterweise in der Vertretung des Saarlandes. Das gibt es. In der EU, bei der EU. Und man hat mir netterweise hier erlaubt, die Räume zu nutzen.
Sehr, sehr nett. Das ist erfreulich. Was weniger erfreulich ist, ist ein großes Thema. Wir wurden schon adressiert auf LinkedIn. Und dann dachte ich, ja, wir müssen ran. Hätten wir sowieso gemacht, jetzt aber besonders eilig. IFG. Das große Paket, das beschlossen wurde, hat für viel Aufregung gesorgt. Nicht nur bei Frag den Staat, in der Taz und was weiß ich wo noch, sondern bei dir wahrscheinlich auch.
Ja, ich habe mir immer überlegt, was sind die 500 wichtigsten Gesetze, die jetzt die Koalition reformieren muss, bevor sie abgewählt wird. Oder um zu vermeiden, dass sie abgewählt wird. Das IFG und dessen Reformen steht auf dieser Liste der ersten 500 nicht drauf.
Ich finde das alles sehr bedenklich. Und es klingt aufs erste Hinlesen ja erstmal so, naja, okay, Bürger sollen weniger IFG-Anträge stellen können. Wo das Ganze herrührt, kann man sich ja wahrscheinlich denken. Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Angeblich ist es ja so ein Riesenaufwand mit den IFG-Verfahren. Du hast schon mal Licht ins Dunkel gebracht. In Berlin waren das gar nicht so viele, ne? Bezog sich auf Presse und auf IFG. Also es ist eigentlich lächerlich wenig. Und was ich so grotesk finde, ist, dass ja zum einen umfangreiche Kürzungen im Bereich Datenschutz vorgenommen werden sollen, wenn es um die Daten der Bürger geht. Also viel mehr Transparenz für die Wirtschaft, das ist ja im Pott. Wenn es aber darum geht, Verwaltung zu überprüfen, ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln, da soll jetzt am IFG komplett der Rotstift angesetzt werden. Und bisher musstest du ja einen IFG-Antrag nicht begründen. Jetzt brauchst du auf jeden Fall berechtigtes Interesse. Es sollen Namen geschwärzt werden dürfen. Und da dachte ich natürlich an dich und einen Schritt weiter. Dann ist das für die Presse ja völlig wertlos.
Das wird sehr hintertückisch, um es mal vorsichtig zu sagen. An vier Ecken gerade wird der IFG-Baum vollständig gefällt. Du hast den ersten Punkt genannt, das ist das berechtigte Interesse. Es ist völlig unklar, wie man denn berechtigtes Interesse beim IFG nachweisen soll. Beim Bau- und Nachbarschaftsrecht oder im Grundgut ist es ja der direkte Nachbar, der hat ein berechtigtes Interesse. Aber wenn ein noch so kleines Filetstückchen zwischen deinem Nachbarn und dir als Grundstücksinhaber ist, dann hast du kein berechtigtes Interesse mehr. Wie soll das formuliert werden? Das Zweite, und das ist gar nicht so aufgefallen bisher, ist, dass wenn ein anderes Einsichtsrecht existiert oder ein anderes Informationszugangsrecht, dann sollst du kein Recht mehr haben nach IFG.
Subsidiarität oder was?
Totale Subsidiarität. Und jetzt halte dich fest, die Abgeordneten entscheiden damit über ihre Eigen- oder ihre Selbstentmachtung. Denn der Abgeordnete hat ja ein Informationsrecht nach Artikel 38 Grundgesetz. Jetzt schreibt ihm die Verwaltung vor, darauf musst du dich zurückziehen, das IFG kannst du nicht mehr benutzen. Ich finde das eine Frechheit. Dieses Gesetz, jetzt muss ich mal ausholen, ist, wie gesagt, Deutschland braucht eine Menge von neuen Gesetzen und vor allem weniger Gesetze. Es braucht effizientere Gesetze. Wir müssen unsere Wirtschaft verändern. Wir müssen unser Ausbruchsdenken verändern. Wir müssen gleichzeitig aufpassen, dass wir sozial gerecht bleiben. Was wir nicht brauchen, ist ein dunkler Raum, in dem Beamte tun und lassen können, was sie wollen. Denn, wie du auch gesagt hast, die Namen werden grundsätzlich nicht mehr genannt. Das heißt, unsere liebe Beamtenschaft, die es geschafft hat, in einer Zeit der Rezession und der zurückgehenden Beschäftigungszahlen die Anzahl der Beamten um mehr als 10% zu erhöhen. Ja, also die Beschäftigtenzahlen laufen so nach unten. VW schafft 100.000 Leute ab und die Beamtenzahlen gehen so nach oben. Wofür? Was wollen die machen? Das heißt, das wesentliche Versprechen des IFG war nämlich auch, es soll gemacht werden, damit sich die Verwaltung modernisiert und effizienter wird. Das hat sie bis heute, man muss so sagen, vorsätzlich verweigert. Sie will nicht effizienter werden, sondern sie wird ineffizienter. Ja, sie wird nicht moderner, sondern sie wird altmodischer. Sie schafft immer mehr Regularien, um sozusagen ihre eigene Existenz zu rechtfertigen. Und der Bürger braucht immer länger, um irgendetwas zu bekommen. Das führt, und das war der zweite Grund, warum das IFG kommen sollte, 2006 steht das in der Gesetzesbegründung drin, es soll das Vertrauen der Bürger in ihre Verwaltung wieder zurückbringen. Das war, fand ich schon eine tolle Formulierung, das war damals der Gesetzesentwurf der SPD-Fraktion, Vertrauen in die Verwaltung wieder zurückbringen. Das setzt ja voraus, man hatte vorher sie nicht mehr oder wesentlich reduziert. So war es ja. Wenn man jetzt das IFG abschafft, was soll das denn?
Oder zumindest, ja, diese Reduktion, diese Beschneidung kommen ja faktisch fast einer Abschaffung gleich. Du schaffst ja eine komplette Blackbox, wo du eigentlich versucht hast, den Spot drauf zu richten. Es hat ja auch eine Kontrollfunktion. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich absurd. Und ich erinnere mich an so viele Fälle, über die wir gesprochen haben, wo just auch die Namen der Beteiligten selbstverständlich eine Rolle gespielt haben. Und wenn du jetzt sagst Subsidiarität, ist das ja auch für die Presse ganz massiv ein Einschnitt, weil du ja nicht mehr diese Doppelphalanx spielen kannst.
Die Presse hatte ja nach herkömmlicher Rechtsprechung nur ein Fragerecht, bekam also nie Einsicht in die Unterlage, was natürlich aus Gründen nachher eine Abwehr eines Gegendarstellungsanspruchs oder Ähnlichem sehr, sehr wichtig ist, dass man etwas dokumentieren und beweisen kann vor Gericht. Deshalb haben viele Journalisten eben einmal den Auskunftsanspruch nach Presse geltend gemacht, also § 4 Landesgesetz oder Artikel 5 Grundgesetz und zusätzlich das IFG. Das soll offensichtlich jetzt verhindert werden durch diese Subsidiarität. Das ist ein Unding, gerade für die Presse.
Was mir jetzt noch so im Hinterkopf rumspukt, du hattest doch eigentlich gerade noch ein Gespräch mit Amthor.
Ja, das ist immer die Strafe, wenn man etwas eitel ist und ein solches schönes Gespräch auf LinkedIn setzt. Ist es oder gilt es als unfein, wenn man den Inhalt solcher Gespräche publiziert, das werde ich hier auch nicht machen. Ich kann nur sagen, es war ein sehr gutes Gespräch. Das, was jetzt hier gerade kommt, ist etwas völlig anderes.
Ja, schade. Ich kann mich auch noch erinnern, wir hatten vor etwas über einem Jahr schon mal zwei Episoden. Da gab es schon mal so einen Vorstoß. Kam auch aus der Ecke CDU, wenn du dich erinnerst. Und dann hatten wir noch einen zweiten. Dann war es das Bundesinnenministerium. Haben wir zwei Episoden aufgenommen. Und da kam das auch schon aus der Richtung. Ich habe gedacht, wir wären drumherum gekommen. Jetzt ploppt das Ganze wieder auf. Welche Konsequenzen fürchtest du denn auf ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln, wenn das alles so kommt, wie es jetzt gerade aussieht?
Ja, ich will dir einen sehr praktischen Fall geben, der ist auch bekannt. Wir verklagen das Bundesministerium für Gesundheit auf Herausgabe der Unterlagen zu dem Maskendeal. Ja, da gibt es sowohl einen Antrag der Presse wie auch einen Antrag eines Massenlieferanten. Und in der ersten Instanz sind die Verfahren gewonnen worden. Ja, jedenfalls bei dem Maskenlieferanten, bei dem anderen wartet das Gericht, weil es sehen will, wie das UVG entscheidet. Die Berufung lässt leider sehr auf sich warten. Wenn wir Pech haben und das Gesetz wird geändert, dann geht die Berufung verloren und die Unterlagen, die zu diesem Desaster mit einem Schaden von 12 Milliarden Euro für den Haushalt führten, wird nicht mehr offengelegt werden können und der Spahn kommt damit davon. Das ist eine sehr praktische Anwendung, wenn es denn zu dieser Umsetzung kommt. Ich hoffe immer noch, dass zumindest die SPD erkennt, dass das in ihrem Interesse ist. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es Menschen in der CDU gibt, die sagen, das haben wir uns eigentlich nicht dabei gedacht und das wollen wir auch nicht. Insofern habe ich immer noch Hoffnung. Aber das IFG wird dann, wenn das durchkommt, letztlich tot sein.
Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass sich da noch was dreht? Weil momentan, ich war gestern ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, weil ich außer bei Frag den Staat, die war natürlich super schnell, klar, Anne Semsrott war sofort damit draußen. Ich habe da ein bisschen Medienlandschaft beobachtet und dachte so, ui, wieso ist es denn so ruhig? Es ging aber dann doch noch richtig los, später am Tag. Und der Aufschrei ist jetzt doch ziemlich groß. Auf LinkedIn noch ein bisschen verhalten, aber es dauert ja manchmal auch ein bisschen, bis irgendwas die Runde macht. War natürlich jetzt Fokus. Es war ja so wahnsinnig viel im Gespräch, ne? Abschaffung, Arbeitsunfähigkeit ab Tag 3, telefonische Krankschreibung. Da ist natürlich auch gerade der Fokus drauf. Glaubst du, wenn der öffentliche Aufschrei groß genug ist und man vielleicht auf Länderebene noch ein bisschen Druck macht, wir können es nochmal abbiegen oder glaubst du, es ist gegessen?
Also ich glaube, das ist ein U-Boot der Bundesverwaltung, der Exekutive, die gerne ihr Arkanum wieder haben will, um unverantwortlich mit Bundesgeldern und mit Bundesvermögen umgehen zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass die Vertreter der Koalition gar nicht so richtig durchblickt haben, für wen sie da eigentlich sich gerade aus dem Fenster lehnen. Das bringt, wie gesagt, der CDU und den CDU-Wählern gar nichts. Ja, im Gegenteil, es bringt den CDU-Wählern massiven Frust, weil sie nicht mehr erfahren können, warum das Bauamt irgendeinen Baum vor ihrem Haustür abgeschnitten hat. Und man kann sich tausend Fälle vorstellen, warum CDU-Wähler ein hohes Interesse an IFG haben. Und es wird ja auch entsprechend von solchen Leuten genutzt. Und das ist ja auch richtig so. Für die SPD und die SPD-Wähler bringt es auch nichts. Ja, im Gegenteil, hohen Frust mit einem Gesetz, das letztendlich mal die SPD eingebracht hat und was das letzte Gesetz war, was die Regierung Schröder verabschiedet hat. Es bringt allein der Bundesverwaltung etwas. Und da frage ich mich, wo ist denn da die Schutzwürdigkeit? Insofern habe ich noch Hoffnung. Also heute hat selbst die Datenschutzbeauftragte oder die Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Frau Stech-Riemenschneider, in der Zeit, also sehr prominent, davon gesprochen, dass damit ein Teil der Demokratie abgeschafft wird. Das finde ich eine sehr passende, aber auch sehr harte Aussage. Hätte ich ehrlich gesagt von ihr nicht erwartet. Umso mehr bin ich erfreut, dass sie sich dafür einsetzt und erkenne das hoch an, dass sie da auch sehr schnell reagiert hat. Denn für so eine Bundesbehörde ist dann ein Tag wahnsinnig schnell. Die Vereinigung, übrigens das auch ein weiterer Axt am Baum der Informationsfreiheit, die sollen ja jetzt keine Vereinigung mehr Anträge stellen können. Das heißt im Klartext Amnesty International, Wikipedia, lauter gute Organisationen, die Sinnvolles machen, sind plötzlich daran gehindert, einen IFG-Antrag zu stellen. Was soll das? Also selber für Greenpeace oder Ähnlichem. Wo man sagt, wem nutzt denn das? Und zweitens ist es auch völlig hilflos, weil natürlich man dann eine Privatperson beauftragt, das zu machen. Also außer eine Verärgerung der vielen NGOs, und ich will mal deutlich sagen, es gibt auch verdammt viele CDU-NGOs. Ja, die haben auch ein Interesse. Ja, plötzlich sind die ausgeschlossen von einem grundsätzlichen Recht, was wir mühsam und viel zu spät in Deutschland eben erst 2006 Und nicht 1766, wie die Schweden, oder nicht 1900, was war es, ich glaube 76, wie die US-Amerikaner, sondern erst 2006 hier eingeführt haben. Es ist ein Unding, nach 20 Jahren jetzt zu sagen, das wollen wir nicht mehr.
Das ist ja auch so ein Phänomen, gerade weil du NGO sagst und gibt es ja auch CDU-nah. Das wurde ja so ein bisschen sehr stark geframed. Also inzwischen, wenn du das Wort NGO hörst, wird ja gleich oder liest, irgendwo wird ja immer gleich grün hinterhergeschoben. Und das vielleicht nochmal so zur Klarstellung, das betrifft parteiübergreifend ja alle. Und man muss ja auch ein bisschen mit Weitsicht gucken, ganz egal, wer gerade in welcher Behörde sitzt, in welchem Ministerium. Wir wollen ja langfristig und parteiübergreifend die Möglichkeit haben, überall die Anfragen zu stellen. Das hat mit Parteizugehörigkeit ja gar nichts zu tun, sondern mit Kontrolle von Verwaltungshandeln und mit Transparenz. Also mir ist richtig die Kinnlade runtergeklappt. Mich hat es auch ehrlich gesagt überrascht. Ich habe das so nicht kommen sehen. Ich wusste, du hattest Expertenanhörung. Aber dieses Paket habe ich jetzt so nicht erwartet. Du wahrscheinlich schon. Du hast ja ein bisschen die Lauscher mehr am Gleis als ich. Ich kriege das immer über dich mit. Aber das fände ich schon ein Desaster und auch ein furchtbares Signal, weil ich denke schon, und das sind auch so die Konsequenzen, die jetzt öffentlich schon diskutiert werden, leistet das nicht am Ende vielleicht sogar Korruption und ähnlichem Vorschub und inkorrektem Verwaltungshandeln? Weil wenn du es nicht mehr einfach kontrollieren kannst, Auskunft verlangen kannst, ne, Blackbox ist Blackbox. Siehst du das auch? Gefahr, dass sich Korruption wieder verschlimmert?
Es wird auf jeden Fall die Korruption verschlimmern. Man muss ja sagen, dass das Investitionspaket der Bundesregierung begleitet wurde mit einem Korruptionsschaffungsprogramm. Die Schwellenwerte oder die Mindestaufgreifswerte im Vergaberecht wurden bei Tiefbauarbeiten von, ich glaube, 400.000 auf 4,5 Millionen gesetzt. Erst dann musste die Vergabe europaweit erfolgen. Das heißt, genau dort, wo das Geld wegläuft, nämlich wenn der Bürgermeister seinem Freund den Auftrag gibt, genau dort hat man bis 4,5 Millionen in freie Hand gegeben. Das ist ebenso ein Unding. Das hat aber keinen interessiert. Jetzt wird es begleitet damit, dass man eben auf Bundesebene jedenfalls noch nicht mal nachgucken kann, was hat er denn gemacht. Die ganzen Bundesbauaufträge laufen ja alle aus dem Ruder. Wir wissen, dass der Ersatzbau des Bundespräsidenten, Geschmack kann man streiten, schön ist er aber nicht geworden, am Hauptbahnhof in Berlin, soll fast 1 Milliarde kosten. Jeder private Bauunternehmer würde sich erschießen für so einen Quadratmeterpreis. Das macht keiner, aber die Bundesverwaltung kriegt das spielend hin. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung als Korruptionsbeauftragte des Landes Berlin, das war ich immerhin ein paar Jahre, sagen, in diesem Bereich findet immer noch viel Korruption statt und sie wird bis heute nicht aufgedeckt. Und jetzt hat man eben ausgerechnet auf Bundesebene, wo die meisten Gelder weggehen, eine Blackbox geplant. Wie gesagt, es ist nach meiner Meinung ein U-Boot der Bundesverwaltung, die hat das da reingeschoben, das Innenministerium hat irgendwie eine Abneigung gegen das IFG. Die ist irgendwie psychopathologisch motiviert und vielleicht auch aus der Vergangenheit dieses Ministeriums oder ihrer Mitarbeiter erklärlich. Ja, ich habe mal einen IFG-Antrag gemacht beim BMI, über wie viele Nazis da früher mal drin waren. Zu Zeiten von Herrn Genscher waren es mehr mit Parteibuch der NSDAP als zur Zeit der Nazis. Ja, es gibt eine große Abneigung dort im Innenministerium gegen das IFG. Da hat man offensichtlich dran gearbeitet, dass der stattgegeben wird.
Ja, was machen wir jetzt, Christoph? Ich finde das nicht gut. Ich möchte das nicht. Vielleicht sagen wir das hier einfach nochmal. Also an alle, die sich damit noch nicht vertieft auseinandergesetzt haben, vielleicht doch mal genauer reingucken, was das jetzt wirklich bedeutet. Denn es klingt auf den ersten Blick ja erstmal gar nicht so schlecht, ne? Ja, IFG, wenn du berechtigtes Interesse hast. Was das letzten Endes bedeutet, vielleicht hat sich da wirklich nicht jeder Abgeordnete jetzt vertieft damit befasst, was das wirklich bedeutet. Also lasst es doch vielleicht einfach nicht machen. Das wäre jetzt so mein Petitum.
Also Herr Arne Sensroth hat auf seiner Presseerklärung die Adressen der zuständigen SPD-Abgeordneten gesetzt und auch der für diese Gesetzesänderung verantwortlichen Personen. Ich habe gehört, dass da bereits viele Schreiben bereits abgesandt worden sind. Ich kann nur alle auffordern, das auch bei CDU-Abgeordneten zu machen, um denen zu sagen, das ist auch nicht in eurem Interesse, für eure Partei ist es schädlich, es ist für uns alle schädlich und wir müssen dieses Problem mit unseren Beamten in den Griff kriegen, aber sicher nicht durch die Abschaffung des DFG.
Das denke ich auch. Und just diese Seite von Frag den Staat habe ich auf LinkedIn gleich geteilt, weil ich das so super fand. Gibt es wirklich einen Knopf, Abgeordnete anschreiben und da werden die genau alle aufgelistet, schon mit der E-Mail-Adresse und, ich setze noch einen drauf, sogar einen Vorschlagstext. Den kannst du kopieren. Man hat also noch nicht mal Arbeit. Ich verlinke die ausführliche Besprechung von Frag den Staat nochmal und natürlich diese nette kleine Seite, wo man die Adressen alle findet. Und vielleicht, Christoph, drück mal die Daumen, vielleicht kriegen wir es noch hin. Weil ich fände es sehr schade, wenn wir künftig nur noch über Auskünfte nach dem Presserecht sprechen und nicht mehr über Auskünfte nach dem IFG. Du hast trotzdem genug zu erzählen, aber ich glaube, es wäre ein massiver Rückschritt, was denn das Vertrauen in den Rechtsstaat und in Verwaltungshandeln angeht. Also vielleicht kommen wir nochmal davon.
Ich bin sicher, dass es so nicht kommen wird, weil es, wie gesagt, ein Sonderinteresse ist von einer Sondergruppe, die sich nicht durchsetzen sollte.
Ja, für Sonderinteressen sind wir sowieso immer nicht so gern zu haben. Dann danke ich dir und wünsche dir noch viel Erfolg in Brüssel bei was auch immer du dort vorhast. Bis dann, Christoph.
Tschüss und schönen Tag an dich.
Das war's für heute bei Plaudern mit Patsch. Werft einen Blick in die Shownotes. Folgt mir auf Instagram, YouTube und TikTok. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren.